Die anderen hätten mehr Glück. Die anderen haben es leichter. Die anderen haben es nicht so schwer.
Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, ich bin Daniela Hutter. Ich bin die Autorin des Buches Das Yin-Prinzip, also eines meiner Bücher. Aber unter dem gleichnamigen Titel Das Yin-Prinzip habe ich ein vielfältiges Konzept an Wissen zusammengestellt, das ausschließlich dem dienen soll, dich zu ermutigen. Das ausschließlich dem dienen soll, dir ein Bewusstsein zu schenken, was alles im Leben möglich ist. Ich wende mich damit ja tatsächlich an Frauen, einfach aus meiner eigenen Geschichte heraus. Und wenn ich so zurückdenke, formuliere ich auch manchmal gedanklich oder auch laut den Satz, ich hätte mir damals jemanden gewünscht, der mich ermutigt. Ich hätte mich damals mir jemanden gewünscht, der gesagt hätte, go for it, mach es. Stattdessen hatte ich in meinem Umfeld eher immer Menschen, die gesagt haben, ja, wie soll denn das gehen? Und ja, mit den Kindern und sei doch zufrieden mit dem, was du hast und so weiter und so fort. Was ist der Anlass für diesen Podcast? Der Anlass für diesen Podcast ist, dass ich auf meine Newsletter, auf meine Postings in Social Media, auf meine Aussagen ja auch immer wieder Antworten bekomme, die, ich sage jetzt mal schon nett formuliert, mir aber unterstellen, dass ich sehr gut habe. Ich habe ja ein glückliches Leben, ich habe ja Glück gehabt in diesem Leben, ich habe einen Mann, der und so weiter und so fort. Und das bewegt mich eigentlich sehr und ich habe das jetzt auch einige Zeit mit mir herumgetragen und mit Zeit meine ich nicht nur ein paar Stunden oder Tage, sondern ich habe wirklich das ausführlich in mir bewegt, weil das mit mir was gemacht hat. Ja, und gleichzeitig habe ich entdeckt, nach geraumer Zeit, dass das, was es mit mir gemacht hat, vielleicht das Spiegelprinzip auch ist, was es mit den Menschen macht. Und deshalb möchte ich diesen Podcast dem genau widmen, nämlich dem, dass man immer das Gefühl hat, die anderen hätten mehr Glück, die anderen haben es leichter, die anderen haben es nicht so schwer wie ich. Und das möchte ich ein bisschen aufdröseln, aber jetzt gar nicht so sehr, um es richtig zu stellen, denn ich kenne ja meine Geschichte. Ich habe sie ja auch mit dem Herumtragen, dem Nachspüren für mich auch gut auflösen können. Also ich müsste das jetzt gar nicht mehr machen. Aber um was es mir einfach geht, ist noch einmal mit Nachdruck deutlich zu machen, dass wir alle ein gutes Leben haben können. Ja, und dem ist dieser Podcast gewidmet, dem ist die nächste halbe Stunde gewidmet. Dazu habe ich einige Gedanken hier auf meinem Skript notiert, zusammengetragen. Ich scribble ja schon immer den Podcast, damit er auch schön rund wird. Ja, dann erzähle ich dir mal ein bisschen aus meinem Leben, einfach auch zu dem Thema, ich hätte Glück gehabt. Ja, es gibt immer jemanden, der es schwerer hat, möglicherweise. Aber meine Mutter war Alkoholikerin. Meine Kindheit war jetzt nicht so aufregend, nicht so behütet, wie ich es wirklich mit allem, was ich kann und bin, dann für meine Kinder gemacht habe, mein Bestes gegeben habe. Meine Eltern haben sich scheiden lassen und haben einen fürchterlichen Rosenkrieg geführt und haben mich von beiden Seiten da auch mit hineingezerrt. Mehr will ich dir jetzt ersparen, einfach auch deshalb, weil ich sage, ich brauche das ja nicht mehr, die Geschichte. Ja? Aber einfach mal hier an der Stelle schon, so einfach hatte ich es nicht. Ich hatte es von Anfang an nicht so einfach. Meine Mutter war 18, als sie mit mir schwanger geworden ist. Und ihr Umfeld war alles andere als erfreut über die Nachricht, dass sie schwanger wird. Meine Mutter hat meinen Vater geheiratet. Die zwei passten offensichtlich nicht zusammen. weder von ihrer Herkunft, noch von ihrem Hintergrund, noch von ihrem Lifestyle, und dass das nicht gut ausgehen konnte, hat nicht nur das Leben gezeigt, sondern war vermutlich von Anfang an offensichtlich. Dann war ich lange Jahre im Kloster. Ich sage zwar immer, das hat mich gerettet, klar, aber am Ende ist eine Klosterschule, ein Internat, trotzdem eine Klosterschule und ein Internat. Wir waren 45 Mädchen in einer Schulklasse, also von individueller Förderung weit weg, sondern vielmehr klare Disziplin, klare Strukturen und möglichst alle über einen Kamm geschert, damit das überhaupt handelbar war für die damals. Ja? Also auch hier möchte ich nur erzählen, ich hätte viel aus meiner Kindheit, was ich herholen könnte, um irgendwie im Leben etwas dafür verantwortlich zu machen. Dann habe ich mich sehr früh befreit in eine sehr frühe Beziehung. Man könnte sagen, sie war toxisch. Neutral beobachtet war sie das auch. Dieser Mann ist nicht einfach als Partner gewesen, auch ein Narziss ein Stück weit. Und er hatte schwer monkische, wer den Monk, eine Fernsehserie, kennt, Verhalten, was es für sein Umfeld fast nicht möglich war, da individuell zu existieren. Und an seiner Seite tatsächlich musste ich nach ein paar Jahren feststellen, ich habe mich total verloren. Ich war nicht mehr die, die ich bin, im Ansatz nur. Dieser Mann war doppelt so alt wie ich, als wir zusammengekommen sind. Wir haben dann zwei Kinder. Ich wurde ja relativ früh auch Mutter. Und es gab Mitte 20 eine Situation, in der ich formuliert habe, was soll ich denn machen mit zwei Kindern? Und da gab es fast niemanden, der mir widersprochen hat. Jeder hat mich bedauert. Ja, stimmt schon irgendwie. Und es gab eine einzige Person, ein Freund, einer meiner Lieben meines Lebens, aber die Liebe meines Lebens, die hatte ich damals schon mit 17. Ich hatte nur 10 Jahre später in etwa wieder getroffen und er sagte, Daniela, wer wenn nicht du? Und es war eigentlich egal, ob er es gesagt hat oder nicht, aber er hat etwas in mir berührt. Dieser Satz hat in mir etwas berührt, hat eine Kraft geöffnet wie eine Büchse der Pandora, die nie mehr wieder zuging. Und ich wusste, klar kann ich mein Leben verändern. Ich habe dann die große Liebe meines Lebens, die man heute an meiner Seite kennt, getroffen. Aber es war nicht so einfach. Ja? Ich hatte zwei Kinder, ich hatte mein Unternehmen in Wien. Ich wollte nicht zurück nach Tirol. Und mein Unternehmen in Wien war ja ganz frisch. Ich war auch relativ frisch getrennt und ich war auch nicht existenziell auf eigenen Füßen gut stehend, bekam zwar von meinem Ex-Mann nicht wirklich Geld, nicht weil er mir unangenehm gestimmt wäre, sondern weil er ganz einfach keines hatte. Und mein Kindergarten in Wien, erstens wird man mit einem Kindergarten nie reich und zweitens war der gerade im Aufbau. Also an der Stelle war ich mit zwei Kindern in Wien und kannte sowas wie Existenzängste, weil man mir immer unterstellt, ich wüsste ja nicht, wie das wäre. Und ich war in Wien und hatte keine Familie mit mir. Da war keine Mama, die war inzwischen schon gestorben. Es gab niemanden, der mal auf die Kinder aufgepasst hätte. Ich musste mir alles erkämpfen, irgendwie machen, einfach in dem Ganzen auch überleben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann traf ich meinen jetzigen Mann. Wir haben uns sehr verliebt, aber von Wien weg, das war nicht auf meinem Plan. Und auch nicht auf meinem Plan war eine Schwangerschaft. Ich hatte eine Spirale und ich wurde trotzdem schwanger. Und es war auch nicht von Anfang an am Plan, dass wir Familie werden. Ja, weil für meinen Mann war es schon für meinen jetzigen Mann eine Herausforderung. Damals, ist ja alles 30 Jahre her, zwei so kleine Kinder mitzunehmen. Er führte ein Junggesellendasein, wie man sich es nun vorstellen konnte. Und ich wollte ja eh nicht zurück nach Tirol. So, dann gab es den Moment, dann war ich mit drei Kindern und einem Unternehmen in Wien und immer noch am Kämpfen. mit Kindern am Kämpfen, am zeitlich am Kämpfen. Sowas wie Mutterschutz gab es nicht, sowas wie, weil ich hatte ja mein Unternehmen, ich konnte es ja nicht einfach Türe hinter mir zu und sagen, ich komme in 2 Jahre wieder. Das war Aufbau. Ja. Warum ich das erzähle? Einfach um auch einmal zu sagen, hey, wenn euch die Daniela Hutter Sachen erzählt, sie weiß, von was sie spricht. Und als ich dann so erschöpft war und fertig war, habe ich mich auch überreden lassen, überzeugen lassen, nach Tirol zu kommen. Wir haben beide unseren Mut zusammengenommen, mein jetziger Mann und ich, er für diese größere Patchwork-Familie, ich auch es meinen Kindern zuzumuten, aus ihrem Umfeld wegzugehen. Wien ist immerhin 400 Kilometer, sagen wir mal jetzt so, von Tirol entfernt und nicht gerade mal so ums Eck. Meine Tochter ging ja schon zur Schule und dann kam ich hierher nach Tirol, ja, und fiel einmal in ein tiefes Loch, weil ich meine Passion, meinen Montessori-Kindergarten in Wien zurückgelassen habe, weil ich auf ein äußerst traditionelles Gesellschaftsbild hier in Tirol gestoßen bin, was Frausein betrifft natürlich, auch was Kindererziehung betrifft, weil ich es nicht leicht hatte mit meiner Schwiegermutter. Und mein Mann und ich, wir hatten zwar unsere Liebe spürbar, aber trotzdem war es nicht leicht. Ja, wir blieben dran. Dann kam einmal ein schwerer Unfall, mein Mann über Monate in Lebensgefahr und im Koma, wo man nie wusste, wie er zurückkommt. All diese Geschichten, nicht weil ich hier irgendwas hochfahren möchte, sondern dass die, die immer sagen, die Daniela weiß ja nicht, von was sie redet, einmal hören, doch sie hat eine Geschichte. Und warum mache ich das? Um uns alle zu erinnern, du kannst es schaffen, es zu verändern. Ja, und deshalb möchte ich einfach auch sagen, wenn ich das kann, kannst auch du alles verändern. Und das hat mich sehr bewegt und ich bin aber dem nachgegangen, was ist es aus dem, was ich an theoretischem Wissen weiß, warum reagieren die Frauen so? Denn es geht ja weiter. Wenn man mich mit Sport sieht auf Social Media, höre ich ganz oft in den Antworten, ja, du kannst ja, weil du bist ja fit, aber ich kann nicht, mir tut was weh. Wenn ich dann erzähle, dass ich auch 5 Bandscheibenvorfälle hatte, dass ich links und rechts eine Frozen Shoulder hatte, Impeachment, nichts mehr bewegen konnte, über 1,5 Jahre nur bei einer Schulter, dann erzählen mir die Leute oft solche Litaneien, ja, aber bei ihnen tut's viel mehr weh. Und das ist so ein Muster der Reaktionen, was ich bei den Frauen einfach ganz oft wahrnehme, aus den vielen, 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 vielen Dialogen, die ich hier führe. Und da frage ich mich einfach, woher kommt denn das eigentlich? Woher kommt es, dass da immer was gibt, dass man das Gefühl hat, mir geht's schlechter, ich habe mehr Schmerzen, mein Unglück ist größer? Und wisst ihr, was ich gekommen bin? Ich kann es in einen Satz formulieren. Und der lautet, ich fühle mich nicht gesehen. Und das ist der gleiche Satz, der in mir auch rumorte, wenn man mich immer angeht, im Sinne von, dir geht es ja viel besser. Du weißt ja nicht, wie es den anderen geht. Genau, der Satz, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht in meiner Ganzheit wahrgenommen. Die Leute sehen nicht alles, was ich bin, was ich im Leben schon bewegt habe. Das eint uns. Ja, und dieses, ich fühle mich nicht gesehen, ich musste ja ein bisschen danach suchen, aber ich bin auch überzeugt, dass bei den meisten der Frauen das auch im Unterbewusstsein dümpelt, wenn sie so reagieren. Ja, dieses, ich fühle mich nicht gesehen. Und dann bin ich der Frage nachgegangen, was bräuchte es eigentlich, dass wir uns alle gesehen fühlen? Ja, was kann man tun? Was braucht es, als dass wir alle uns von äußeren Bedingungen unabhängig machen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, und uns daran erinnern, dass wir alle die Möglichkeit haben, unser Leben aktiv zu gestalten. Und da bin ich in meinem Recherchieren auch darauf gekommen, dass wir natürlich da hinschauen müssen, was führt denn eigentlich dazu, dass wir uns selber nicht gesehen fühlen? Was führt denn eigentlich dazu, dass wir das Gefühl haben, dass das Leben schwer ist und dass das Glück von äußeren Faktoren abhängig ist? Und da, klar, ist all das, was ich natürlich in meiner Arbeit für die Frauen ganz oft formuliere, kommt ganz vieles da zum Wort. Ja, es ist dieses Erzogenwerden, ja, auch das Erzogenwerden, nicht zu viel zu wollen oder nicht für sich einzustehen. Ja, deshalb triggert es natürlich, ja, wenn jemand anderer glücklich ist oder davon spricht, erfolgreich zu sein oder dass alles möglich ist. Oder wenn man selber diesen übergestülpten Auftrag von Bescheidenheit erhalten hat. Ja, auch ich höre das noch. Und ich erzähle ja manchmal auch davon, ich bin wach geküsst worden, als meine geliebte Oma, bei der ich lange gelebt habe auch, dann ab 14, gestorben ist. Das war vor 12, 13 Jahren in etwa. Und da hat mir jemand kondoliert und hat formuliert, deine Oma war so eine liebe Frau. Und sie war immer so eine bescheidene Frau. Und das war ähnlich, ja, das hat was in mir berührt, ähnlich wie die Geschichte mit diesem Mann mit 27. Ja, das hat was in mir berührt und das war wie so ein Wachmoment. Das möchte ich nicht, dass wenn ich mal gestorben bin, dass irgendjemand von mir sagt, sie war so bescheiden. Weil ich instant spürte, es ist wie ein Kettenhemd. Ja, diese erlernte Bescheidenheit, ja, zufrieden zu sein, nicht zu viel zu wollen. Das ist etwas, was sich über Generationen von Frauen drüber legt. Und das hoffentlich mit unserer Generation Schluss ist. Ja, ich möchte nicht, dass meine Tochter, meine Enkelin, ja, meine Schwiegertöchter genauso ticken. Und da ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir ganz bewusst hinhören, ganz bewusst wahrnehmen, was denken wir eigentlich und wie halten wir uns durch ein inneres Denken selber klein? Oder umgekehrt, was kann unsere Freiheit stärken? Welcher Gedanke stärkt innere Freiheit? Ich habe an einer Stelle mit mir wirklich eine Vereinbarung getroffen und habe mit mir ausgemacht, ich erlaube mir keine Gedanken mehr, die mich in irgendeiner Weise in einer unglücklichen Situation festhalten oder die es behindern, dass ich den Blick für das Glück des Lebens sehen könnte. Klar, gibt es Situationen im Leben, die echt beschissen sind. Ja, wir haben zum Beispiel aktuell eine Situation, da können wir gerade wieder über das Thema Geld reden, weil es immer heißt, ich hätte ja einen Mann. Hallo, hallo. Mein Mann kämpft ums Überleben finanziell mit seiner Firma und hat seine persönlichen Schäfchen dadurch leider nicht im Trockenen. Und ich habe mit meinem finanziellen Einkommen hier wirklich Verantwortung und die habe ich immer schon gehabt, weil es ich wollte immer finanziell so frei dazustehen, dass quasi diese Patchwork-Family nicht ein Konzept war, die mein finanzielles Dasein absichert. Ich wollte nicht, dass mein zweiter Mann für die ersten Kinder verantwortlich ist, nur weil mein erster Mann nichts bezahlt. Diesen Schuh habe ich mir angezogen. Deshalb, ich trage finanzielle Verantwortung schon immer. Und ich komme auch aus einer ganz bescheidenen Familie. Da ist leider nichts zum Erben drumherum. Ja? Also ich habe von jung an immer mein eigenes Geld verdient und immer Verantwortung für meine Finanzen übernommen und immer geschaut, was kann ich auf die Füße stellen, was kann ich machen. Deshalb bin ich vielleicht schon seit meinen 20ern selbstständig, ja? Meinen frühen 20ern. Ich habe seit meinem 21. Lebensjahr eine eigene Steuernummer im Sinne der Selbstständigkeit. Also auch zurück zu dem Thema mit dem Mann. Ja, also ich trage auch da wirklich etwas mit, wenn jemand sagt, ja, ich hätte ja meinen Mann. Ja, auch das sind so gesellschaftliche Konditionierungen, wo man immer sich versteckt vielleicht und sagt, ja, bei den anderen geht's ja, aber bei mir geht es irgendwie nicht. Es geht auch gar nicht darum, dass du meine Geschichte kennst. Ja? Es geht vielleicht darum, ganz ehrlich, nach Anerkennung, dass man meine Arbeit auch dahingehend anerkennt, dass man weiß, die Daniela Hutter stellt nicht nur ein theoretisches Konstrukt dahin und redet gescheit daher und schwingt kluge Reden. Aber wie gesagt, ich weiß, es gibt beschissene Situationen im Leben, ja, und dann kann ich zu anderen Leuten auch sagen, die habe ich ja auch in meinem persönlichen, privaten Umfeld, die diese Probleme, die wir haben, nicht haben. Ja, und dann kann ich auch zu denen sagen, ja, du weißt ja nicht, wie gut es dir geht. Aber wisst ihr was? Mir Daniela, mir geht es trotzdem gut. Ja, weil hey, ich lebe. Hey, ich habe einen gesunden Geist, einen gesunden Verstand. Ich kann meine Fantasie, meine Neugierde benutzen, den Karren da raus aus diesem Dreck, hätte ich bald gesagt, ja, zu ziehen, diese schweren Zeiten, die die Firma macht, zu unterstützen und zu erleichtern. Und hey, immerhin bin ich gesund. Ja? Ich habe nicht nur einen gesunden Geist, ich habe auch gesunde Hände und ich habe einen Mann und ich habe Familie, also ich kann glücklich sein, auch wenn da drüben in unserer Firma gerade gekämpft wird um die Existenz. Ja, das ist eben auch so, ja, was will ich damit formulieren? Ich will damit einfach formulieren, wir sollen nicht immer hergehen und auf andere zeigen und unsere eigene Schwere damit irgendwie, unsere eigene Probleme legitimieren, auch Krankheit vielleicht legitimieren, auch Schmerz, wenn du jetzt an Schulter- und Bandscheiben denkst. Ja, es ist da, okay, klar, es muss gesehen werden, es muss anerkannt werden, aber wir sind nicht die Opfer dieser Situationen. Um das geht es mir. Es gibt immer etwas, das wir verändern können. Es gibt auch immer etwas, was uns aus diesen Prägungen rausholt. Ja? Wichtig ist, zu sehen, was hat uns dahin geführt. Ja, wenn wir als Kind so oft gehört haben, andere haben es schwerer. Klar lernen wir dann unbewusst, unsere eigenen Sachen wegzudrücken, unsere eigenen, auch eine Haltung, dass unsere eigenen Gefühle nicht so viel zählen. Oder diese Konditionierung, dass wir immer für andere da sein sollen als Frau. Klar, dann ist das auch eine Haltung, dass wir selber nicht so sehr im Mittelpunkt stehen. Und all das führt dann dazu, dass wir unsere Macht abgeben. Und abgegebene Macht, Ohnmacht, gehört zum Konzept der Opferrolle dazu. Ja, und deshalb ist es einfach so wichtig, dass wir einerseits anerkennen, was ist, die eigene Geschichte anerkennen, uns selber sehen und selber auch erlauben, uns wichtig zu nehmen und dann uns auch den Raum geben, wirklich vor Veränderung. Für die Veränderung musst du wissen, das Wichtigste ist immer die Angst, ja, die uns ausbremsen möchte. Es ist immer wichtig, dass wir erkennen, Kontrolle über die Angst zu haben. Denn sonst kontrollieren uns die anderen über unsere Angst. Ja, da kannst du hinschauen, wo du willst. Ich hatte gerade letzthin eine Diskussion über Hormonersatztherapie. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass ich die Hormonersatztherapie nicht gut finde, aber ich stehe ich habe sie ja auch genommen, aber ich stehe schon kritisch da, um zu sehen, was macht sie und ist es immer das Allerheilmittel. Auf jeden Fall äußerte mir diese eine Frau, indem sie sagte, ja, aber was machst du gegen, hast du keine Angst vor Osteoporose? Was nimmst du gegen Osteoporose? Ja, ich meine, welche Geister ruft man? Man kann mit einer Hormonersatztherapie vielleicht das eine verhindern, aber was anderes auch rufen. Aber klar, das kommt aus der Pharma. Ja, das klar, das kommt aus der Gesundheitsbranche und jede Branche hat hinter sich einen großen Markt. Es gibt auch andere Wege. Aber dazu gehört, dass ich anerkenne und sage, ja, ich habe Respekt vor dieser Alterskrankheit, aber was kann ich tun? Und mit was kann ich tun, bin ich schon wieder in der Eigenmacht. Was kann ich tun? Ja, in dem Fall wäre es die Bewegung und wäre es die Kraft und das Muskulaturtraining und so weiter und so fort. Aber alles jetzt ein anderes Thema. Ja, aber mit Kontrolle über die Angst geht immer darum zu sehen, wo wird mit Angst gearbeitet, was kann ich tun und wie komme ich wieder in die Eigenmacht. Ja, also es geht einfach einmal ganz wichtig, dass wir verstehen, die Angst zu ergründen. Weil wenn wir das nicht tun, können wir ganz schwer nur in die Selbstverantwortung gehen. Ja, dann können wir ganz schwer nur die Macht auch zu uns selber zurückholen. Dann viele, gerade wenn es heißt, du hast es ja leichter oder du hast viel mehr Glück in deinem Leben, da schwingt sowas wie Neid dahinter. Ja, Neid ist ein böses Wort eigentlich. Ich habe Neid, weil ich brauche es ja doch auch in meinen Coachings oft, wenn ich das höre, wenn Frauen erzählen von ihren Geschichten. Ja, ich habe Neid als ganz etwas anderes auch kennengelernt. Es ist für mich immer ein Hinweis, einerseits auf, gerade wenn es darum geht, wo Konkurrenz ist, dann ist es meistens auch Existenzangst, die Angst, dass nicht genug da ist. Das ist so einer Aspekt dazu. Der andere Aspekt der Neid ist die unerfüllte Sehnsucht. Wenn wir glauben, jemand anders hätte es leichter, ja, jemand anders hätte mehr Glück in seinem Leben, dann projizieren wir, was wir uns selber wünschen, aber nicht für möglich halten oder für unerreichbar halten. Und alleine das zu erkennen, ja, alleine das zu erkennen, kann unglaubliche Kraft freilegen und kann auch sehr unterstützen, dass wir ganz andere Sichtweisen einnehmen und ganz andere Möglichkeiten auch erkennen. Gerade wenn es ums Erfolgreichsein geht, gerade wenn es auch darum geht, sich aus diesem Existenzthemen rauszuholen. Aber ich glaube, das wäre nochmal ein anderer Podcast, weil wenn ich auf die Uhr schaue, was einfach da Empowerment möglich wäre am Beruflichen, da mache ich wirklich mal einen anderen Podcast dazu. Ja, weil es also mir wichtig war, dass du, auch wenn du sowas spürst wie Neid, fühl dich nicht schlecht dabei, ja? Sondern geh einfach weiter und sag, was genau beneide ich? Weil gerade dieses Schlechtfühlen bei etwas ist ja auch wieder sowas, so ein Stempel, den wir gekriegt haben, ja? So etwas Anerzogenes, so eine Prägung ins Feld hinein. Deshalb, auch wenn wir gerade mit dem Blick nach außen, ja, aus meinem Yin-Yang-Konzept, weißt du ja vielleicht, mit dem Blick nach innen, zu uns selber hin, ja, können wir auch immer Wege finden, Antworten erhalten, Lösungen geliefert bekommen aus unserer Innenwelt, sage ich jetzt mal. Ja. Deshalb, was ich dir an der Stelle einfach mitgeben möchte, ist, das Leben ist nicht nur Glück. Es gibt immer wieder Rahmenumstände, die einfach nicht günstig sind und die, wenn man in die Bewertung gehen, sagt, schwierig, schlecht, schwer, erdrückend sind, möglicherweise. Aber trotzdem, höre meine Einladung, höre meine Erinnerung. Ja? Lass uns raus aus der Ohnmacht. Lass uns rein in die Selbstermächtigung gehen. Ja? Wir sind nicht die Umstände, in denen wir uns befinden. Wenn ich, Daniela Hutter, einen Auftrag in dieser Welt habe, ist, die Frauen genau daran zu erinnern. Ja, es ist möglich, dass wir uns das Leben zu einem besseren kreieren, Und jede Frau soll sich bitte daran erinnern, dass sie die Möglichkeit hat, ihr Leben aktiv zu gestalten, unabhängig von den äußeren Bedingungen. Ja, irgendwie dachte, habe ich noch irgendwas, kennst du dieses Gefühl? Da war noch was, ich wollte noch was sagen. Das ist mir nämlich, steht nicht auf meinem Zettel, das ist mir während dem Sprechen noch eingefallen. Aber jetzt ist es gerade nicht mehr da. Nun ja, vielleicht ist das der Hinweis, dass es jetzt an der Stelle reicht. Ja, wie gesagt, es geht mir weder darum, mein Leben dahingehend im Außen zu zelebrieren und richtig zu stellen, als dass man all das auch mal gehört hat, was man von mir nicht weiß, sondern mir geht es wirklich darum, dass, wenn du es gerade brauchst, dass irgendeiner sagt, glaub an dich, ja, dann war es das jetzt, das ich zu dir formuliert habe. Ja, glaub an dich und raus, nimm den Schritt raus aus dem, was du konditioniert worden bist, als dass du glaubst, Opfer deiner Umstände zu sein. Und wenn da etwas ist, an was ich jetzt noch nicht gedacht habe, was ich vielleicht auch übersehe, als wo du dich noch immer ohnmächtig fühlst, dann fühl dich eingeladen, mir zu schreiben, mir eine Sprachnachricht zu schicken, wie immer der Weg der Kommunikation sein darf, als dass wir wirklich gemeinsam uns, einander und alle Frauen inspirieren, ja, sich ein möglichstes tolles Leben zu kreieren und never give up. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal, deine Daniela.